بسم الله الرحمن الرحيم. رب يستر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لمتن ثلاثة الأصول شيخ الإسلام الإمام الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثامن في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei nach den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen vom Gelehrten Muhammad ibn Abdul Wahhab, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gnädig sein. Und zu Anfang unseres achten Treffens begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاء الماضي انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبينا المقصود بالعبادة وأنواعها من خلال هذه الفقرة من المتن. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وقبل أن نواصل كما تعودنا نستمع لمن يذكرنا بهذه الجزئية الماضية من المتن.
In den letzten Treffen haben wir die verschiedenen Art und Weisen der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala erläutert. Von ihnen die Angst, die Hoffnung, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, das Streben, die Ehrfurcht, die Demut, die Zuwendung, die Bitte um Hilfe, die Bitte um Zuflucht und andere Art und Weisen der Ibadah, die wir erläutert haben. Und genau da werden wir heute inshallah anknüpfen und weitermachen. Und bevor wir weitermachen, wie es gang und gäbe ist, dass man zuerst mal abhört, einen Bruder auf Arabisch und einen Bruder auf Deutsch, die das auswendig gelernte wiedergeben inshallah.
بل باللغة العربية ولا الدويتش؟ عربي الشيار إقبال باللغة العربية. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع
والإنابة
والاستعادة والاستغاثة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة
من العبادة التي
أمر الله بها كله لله تعالى
كلها
لله تعالى ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
أحسن بارك الله فيك. طيب دويش تفضل موسى. تفضل يا موسى.
لعبنا عملتم في الله سبحانه وتعالى فور شيئها زن بالإسلام يكون كابل من زن الله الإمام دلوغة und Erstern das Gute tun. Und dazu gehören die Dua, also das Bittgebet und die Angst, die Hoffnung und das Gottvertrauen,
das Verlangen,
das Streben und die Ehrfurcht, die Demut und die Furcht,
Zuwendung.
Die Zuwendung, das Suchen um Hilfe, das Ersuchen von Zuflucht bei Allah,
die Bitte um Beistand. Die Bitte um Beistand.
Und das Gelübde.
Die Opferung und dann noch mal.
Und alle diese Sachen, gebühren nur Allah, subhanahu wa ta'ala.
Welche Allah angeordnet hat.
Und der Beweis dafür ist in Surat al-Jin. Und die Gebetsstätten gehören nur Allah. Darum ruft neben Allah niemand anderen an.
Vers 18.
Sehr gut. Barakallahu fiik. نواصل مع المصنف رحمه الله تعالى. وبعد أن بين أنواع العبادة قال رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر الآية 60. نستمع إلى هذه الفقرة مرة ثانية. للمصنف رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا أي من أنواع العبادة التي سبق بيانها فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. في الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سورة غافر آية 60. نعم.
Dann knüpfen wir dort an, wo wir weitergemacht haben, inshallah, wo wir aufgehört haben, indem der Autor sagt, derjenige, der etwas davon, yani von diesen genannten Anbetungsformen, für jemand anderes verrichtet als für Allah, dieser ist ein Muschrik, yani ein Polytheist, ein Kafir, ein Glaubensverweigerer. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Gewiss den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Surat al-Mu'minun, Vers 117. Und ebenfalls im Hadith, der überliefert wurde, das Bittgebet ist der Kern der Anbetung. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, subhanahu wa ta'ala, euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Surat Ghafir, Vers Nummer 60.
في قول المصنف رحمه الله تعالى فمن صرف منها شيئا لغير الله معنى كلمة صرف يعني توجه بشيء من أنواع تلك العبادات التي ذكر المصنف وعلمنا أن العبادة تنقسم إلى قسمين عبادة قلبية وعبادة الجوارح وذكر المصنف أنواع لكل عبادة فمن توجه بأي نوع من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك أو الكفر والمقصود هنا بالشرك الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
Der Autor sagt hier, derjenige, der etwas davon, yani von diesen genannten Anbetungsformen, für jemand anderes verrichtet. Damit ist gemeint, dass man diese Tat verrichtet, um das Wohlgefallen oder das Angesicht eines anderen zu erreichen. Und wie wir erwähnt haben, die Ibadah lässt sich unterteilen in einmal die Taten des Herzens und die Taten der Extremitäten, yani der Körperteile sozusagen. Und wer eines von diesen Ibadah oder von dieser gottesdienstlichen Handlung, von diesen Anbetungsformen jemand anderem verrichtet als für Allah subhanahu wa ta'ala, der fällt in den Schirk. Und das, was hiermit gemeint ist, in dem Schirk, ist Schirkul Akbar, yani der große Schirk, der die handelnde Person aus dem Islam yani austreten lässt.
Und maqsudu bis Schirk an yuz'ala lillahi azza wa jal nid al-istihqaq lil-ibadah أن يجعل لله عز وجل مثل أو ند للاستحقاق استحقاق التوجه بالعبادة فمن جعل لله ندا إما بالقول أو بالفعل فذلك هو الشرك عياذا بك اللهم الشرك المخرج عن ملة الإسلام هو المذكور في قول الله تعالى في سورة البقرة الآية رقم 22 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم.
Und wie wir erwähnt haben, yani, dass diese handelnde Person hier in den großen Schirk fällt, damit ist wie erwähnt der große Schirk gemeint, der die Person aus dem Islam austreten lässt. Schirk, liebe Geschwister, bedeutet, dass man jemand anderes eine Teilhabe an seiner Tat haben lässt. Ja, dass jemand anderes an deiner Tat, die du verrichtest, eine Teilhabe hat. Dass du sie ebenfalls für eine andere Person zur Verfügung stellst. Ja, dass jemand anderes mit dieser Tat gemeint ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Oder jemand anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah Vers 22 sagt, so stellt Allah nicht zur Seite, wo ihr doch wisst. Denn hier so sollte man darauf achten, dass man nichts bei seinen Taten, sei es jetzt die Taten des Herzens oder die der Extremitäten, nichts neben Allah subhanahu wa ta'ala anruft, als einzig und allein das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala.
فقبل أن نواصل لابد أن نقف وقفا مع قضية الشرك أو الكفر كحكم شرعي. هناك فارق بين نحكم بالكفر أو الشرك على الإطلاق وبين أن نحكم على شخص بعينه فمن فعل فعل الكفر أو قال قول الكفر لنا أن نحكم عليهم بإطلاق من فعل كذا فهو كافر أما الشخص المعين سين من الناس بعينه لا نكفره إلا بعد النظر الجيد في حاله فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع عندها يأتي الحكم الشرعي أي لابد من إقامة الحجة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ما نؤكد عليه كثيرا ونذكره كثيرا، لأن البعض وللأسف في دنيا الناس يتهاون في مثل هذه الأحكام الشرعية من تكفير وتبديع وتفسيق، وهذه الأحكام أحكام شرعية، فلا بد أن تكون بالدليل الشرعي لا بالأهواء. يعني أنتم في واقع ترون أن البعض يتفرعون بتفسيق الناس وتبديع الناس بلا بينة وبلا دليل وبغير إقامة الحجة، حتى وإن صدرت بعض الأقوال أو بعض الأفعال من البعض، لا ينبغي أن تتصرع أنت بالحكم، لأن قائل الكفر أو فاعل الكفر ليس بشرط أن يكون كافرا، وكذلك قائل البدعة أو فاعل البدعة ليس بشرط أن يكون مبتدعا. فنفرق بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعيين، ودي من أخطر المسائل عند أهل السنة، قضية تكفير المعين أو تبديع وتفسيق المعين. لا بد من توافر شروط وانتفاء موانع، فيا ترى ما هي الشروط وما هي الموانع؟ هذه مسألة مهمة.
Jetzt, wo wir beim Schirk angekommen sind, liebe Geschwister im Islam, ist es ganz wichtig, die Urteile zu kennen bezüglich dem Schirk oder dem Kufr. Und man sollte sich aneignen, beziehungsweise der Schüler des Wissens sollte wissen, dass er vermeiden sollte, den Schirk oder den Takfir auf eine Person speziell zu machen, sondern man sollte versuchen, dies allgemein zu halten und zu sagen, wer diese und diese Tat vollzieht, ist ein Mushrik, oder wer diese und diese Tat vollzieht, ist ein Kafir sozusagen. Denn man sollte kein Takfir sprechen auf eine Person, ohne nicht vorher den Zustand dieser Person gekannt zu haben. Und viele machen ja ohne jegliches Wissen den Takfir, indem sie sagen, der ist so und der ist ein Kafir, der ist ein Mushrik und so weiter und so fort, ohne das nötige Wissen dazu zu haben. Deswegen, liebe Geschwister, ganz wichtig, man sollte das Wissen haben und man sollte die Voraussetzungen kennen und die Bedingungen kennen, dass man dann eine Person speziell so nennen darf, bevor man diese Tat vollzieht. Denn nicht jeder, nicht unbedingt jeder, der eine Bid'ah vollzieht, ist ein Mubtadi'. Und nicht unbedingt jeder, der eine Tat des Schirk vollzieht, ist ein Mushrik. Deswegen, lass uns jetzt inshallah zu den genauen Bedingungen und Voraussetzungen kommen, wann eine Person oder wann man zu einer Person Mubtadi oder Mushrik sagen kann. Und dies ist jetzt, was der Sheikh inshallah erklären wird.
Erster Schritt im Bereich der Tawafir. في قائل الكفر أو فاعل الكفر حتى ينطبق عليه الحكم العلم، أن يكون عالما أن هذا القول أو هذا الفعل هو شرك أو كفر أو بدعة، أن يكون عالما أن هذا القول أو الفعل هو شرك أو كفر أو بدعة إلى آخره. دليل هذا الشرط الآية التي ذكرنا في سورة البقرة، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون. إذا شرط العلم، إذا نحط جنب الشرط ده مانع يمنع من الحكم وهو الجهل. إذا لو كان الإنسان الذي قال قولة الشرك أو الكفر أو البدعة يجهل أن هذا القول أو الفعل شرك أو كفر أو بدعة فلا نحكم عليه، إن عنده مانع يمنعنا من الحكم اللي هو إيش؟ الجهل. خلي بالك، فالجهل يعد مانع، يعد مانع. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والتسليم قص علينا قصة العبد الذي أسرف على نفسه، أي ما فعل الخير، شغل بدنياه حتى دنا أجل، يعني اقترب من الموت، وكان له أبناء، فجمع أبناءه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكني أسرفت على نفسي ولم أفعل ولم أفعل خيرا قط. فوصيكم وصية، إذا أنا مت فاحرقوا جسدي وذروني في الرياح، فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. الرجل هنا شك في قدرة الله على البعث، ولكن بجهل. شك في قدرة الله على البعث ولكن بجهل. بالفعل مات الرجل، فعل به أبناؤه ما أوصى به. فقال الله عز وجل: يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، وبعثه مرة ثانية. فقال عبدي: لما فعلت ذلك؟ قال: مخافتي منك يا رب العالمين، أنا خايف. قال: يا ملائكتي خذ عبدي إلى جنتي. هذا الرجل شك في قدرة الله، نعم، ولكن هذا الشك كان بعلم أم بجهل؟ بجهل. لو كان عنده علم ما كان قال ما قال، واضح. ولكن الجهل هو الذي دفعه أن يفعل ذلك وأن يأمر بذلك، لذا عفى الله عنه، لأن الدافع هو الخشية والخوف من الله عز وجل، وفعل ما فعل وقال ما قال بجهل منه، فأدخله الله الجنة. إذن الجهل يعد من الموانع التي تمنع من الحكم على قائل الكفر أو فاعل الكفر أو البدعة أو الفسق، تمنعنا من الحكم عليه عينا، إنه عنده جهل. فلابد أن نطبق هذا إن أردنا أن نحكم على الناس. يبقى نشوف الشرط: عالم بالقول بالفعل أم جاهل؟ أدي أول شرط يقابله المانع. نعم.
Die erste Bedingung, die wir nennen, ist die, oder die erste Voraussetzung ist die Voraussetzung des Wissens. Also wenn die handelnde Person, diese Person, die die Aussage oder die Tat des Kufr vollzogen hat, sollte man zuerst mal begutachten, ob diese Person überhaupt das nötige Wissen darüber hat. Weiß diese Person, dass diese Tat bzw. diese Aussage, die sie getroffen hat, wirklich zum Schirk oder zur Bid'ah führt, oder hat sie nicht das Wissen darüber? Wenn diese Person nicht das Wissen darüber hat, so fällt sie in die Unwissenheit sozusagen. Das heißt, diese Person kennt nicht das Urteil darüber oder das Urteil über die Aussage bezüglich bzw. der Tat, die sie da vollzogen hat. Deswegen sollte man dann kein spezielles Urteil auf diese Person treffen, weil es selbst nicht im Wissenszustand ist darüber, was sie da gesprochen hat oder wie sie gehandelt hat. Und es wird uns erzählt über eine Person, die im Sterbebett lag. Und da hat er seine Kinder zusammengetrommelt und hat ihnen gesagt: Jani, was war ich euch für ein Vater? Und dann haben sie ihn Jani gelobt, dass er ein guter Vater war und so weiter und so fort. Und er hat ihnen erzählt, dass er Jani Angst, falls es eine Auferstehung gibt, hat er Angst davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen wird. Und so hat er ihnen befohlen: Sobald ich gestorben bin, verbrennt meinen Körper und zerstreut die Asche sozusagen. Jani, nachdem er verstorben ist, haben die Kinder genau das getan, was der Vater sie beauftragt hat. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, yani, hat darüber Zweifel gehabt, ob es eine Auferstehung gibt oder nicht. Ob es eine Auferstehung gibt oder nicht. Und dies hat er nicht aus Wissen, sondern aus Unwissenheit darüber gemacht. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala zu den Meeren gesagt: Gib mir, was ihr von deiner Asche habt, sinngemäß. Und o du Erde, bringe hervor, was du von ihm hast. Und hat ihn wieder wohl geformt und hat ihm gesagt: O mein Diener, wieso hast du das getan? So hat er ihm gesagt: Ja Allah, ich hatte Angst vor deiner Strafe gehabt, deswegen habe ich so und so handeln lassen. Und so beauftragt Allah subhanahu wa ta'ala die Engel, dass sie diesen Diener nehmen sollen und ins Paradies einführen sollen. Hier diese Person, obwohl sie diese gewaltige Tat vollzogen hat, dass sie an der Auferstehung gezweifelt hat und an der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala und sie selbst verbrennen ließ, obwohl trotz dessen, dass er diese Taten vollzogen hat, hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies eingeführt, aufgrund dessen, weil er kein Wissen darüber hatte, über die Auferstehung und ähnliche Dinge. Und deswegen wurde er im Endeffekt nicht von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft, sondern ins Paradies eingeführt.
الشرط الثاني بعد العلم القصد أو التعمد، أي يكون قائل الكفر أو الشرك أو فاعله متعمدا للقول أو الفعل، هو يعلم أنه كفر، يعلم أنها بدعة وتعمد أن يقولها أو يفعلها، شرط التعمد بنسميه القصد، يقابله مانع وهو الخطأ، أخطأ في القول، أخطأ في الفعل ولا يقصده، زلت لسان لا يقصدها مطلقا، واضح؟ فهذا لا يحكم عليه، وإن كان القول من كذا أو الفعل من كذا، يفرق بين القول وبين القائل، فعل والفعل الدليل أن الخطأ مانع. الحديث الصحيح وكلكم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بأرض ثلاث معه راحلته عليها طعامه وشرابه، أخذته سنة من نوم فاستيقظ فلم يجد راحلته عليها الطعام والشراب، فآيس منها يعني بحث عنها لم يجدها، فجلس ينتظر الموت. خلاص رجل في الصحراء، الدب مش موجودة، معهوش طعام ولا شراب، الموت محقق، فجلس ينتظر الموت. فنام فاستيقظ فوجد راحلته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح، فأخطأ من شدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال النبي: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا برحلته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل قال قولة الكفر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولكن هل قالها قاصدا؟ الإجابة لا. هل قالها متعمدا؟ الإجابة لا، ولكن أخطأ من شدة الفرح، فضرب النبي به المثل على فرحة الله بعبده. إذن الخطأ يعد مانعا من الحكم.
Zunächst die Bedingung, die wir kommen, ist, dass man das Wissen darüber hat, dass diese Person, die diese Tat oder diese Aussage trifft, ob diese beabsichtigt ist oder ob diese nur ein Fehltritt ist. Ja, die Absicht spielt eine große Rolle, ob dies beabsichtigt ist oder ob dies ein Fehltritt war. Und wir haben hier einen sehr schönen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns über die Freude Allah subhanahu wa ta'ala über die Tauba mitteilt. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah subhanahu wa ta'ala freut sich mehr über die Tauba als ein Reisender, der mit seinem Reittier unterwegs war und darauf seinen ganzen Proviant und sein ganzes Trinken hatte. Da hat er sich eine kurze Ruhe gelegt und das Reittier ist verschwunden. Nachdem er aufgestanden ist, hat er gesucht, das Reittier nicht mehr gefunden. Und er hat ja nicht die Hoffnung aufgegeben. Auf diesem Reittier war sein Essen, war sein Trinken, war alles, was er für das Leben braucht. Und er war ja nicht in der tiefsten Sahara, ja nicht so, dass er zur nächsten Oase gehen kann oder ähnliches. So hat er sich ja nicht hingelegt und hat den Tod abgewartet. So ist er kurz eingeschlafen und wurde wieder wach. Nachdem er wach geworden ist, hat er gesehen, dass sein Reittier zurückgekommen ist. Und über diese gewaltige Freude, die er hatte, hat er gesagt: O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Über die Freude darüber. Und diesen Hadith gibt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um uns zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich mehr über die Tauba eines Dieners freut, als diese reisende Person über das Reittier. Und hier sehen wir, dass diese Person die Aussage getroffen hat, was ja eigentlich zum Kufr führt. Jedoch gibt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Gleichnis, um uns zu zeigen, wie sich Allah subhanahu wa ta'ala freut. Und daraus entnehmen wir ebenfalls, dass diese Person lediglich aus einem Fehltritt, yani es war nicht beabsichtigt, Allah subhanahu wa ta'ala als Diener dahinzustellen, sondern es war unbeabsichtigt, es war ein Fehltritt dieser Person. Das heißt, eine Person, die nicht diese Sache beabsichtigt, über die können wir ebenfalls nicht speziell dieses Urteil sprechen, nachdem sie eine Tat des Kufr oder der Bid'ah vollzogen hat.
الشرط الثالث: الاختيار، أن يكون قائل الشرك أو الكفر أو فاعله مختار، عنده اختيار، حرية في القول والفعل، واضح؟ يقابل مانع اسم الإكراه. فمن قال قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر أو الفسق أو التبديع إلى آخره وكان مكرها لا يحكم عليه بالكفر ولا بالبدعة لأنه مكره. وإن كان القول هو كفر والفعل كفر أو بدعة، لما اختلفناش على القول أو الفعل، نتكلم على الفاعل أو القائل، إن كان مكرها لا يحكم عليه لأن الإكراه مانع. الدليل قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما. طبعا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم جميعا في بداية الدعوة تعرضوا للتعذيب والتنكيل من أجل دين الله عز وجل ومن أجل اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقتلت سمية بيد أبي جهل عليه لعين الله أمام عيني عمار وياسر، ضربها بحربة في موضع العفة وكانت أول شهيدة في الإسلام. تخيل ابن يرى مقتل أمه بعينيه. ثم قتل أبوه ياسر أمام عينيه شدة التعذيب رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء الدور على عمار، يعني أنزلوا عليه وابلا من التنكيل والتعذيب، عذاب قد لا تتحمله الجبال الشوالف. عجز عمار عن التحمل رضي الله عنه وأرضاه، الذي اسمه الإكراه المادي، عجز. فخيروه إما أن تذكر محمدا بسوء وتصب دينه وتذكر آلهتنا بخير وإما قتلناك. هو عجز عن تحمل العذاب، فطوعهم على ما قالوا فخلوا سبيله تركوا. عمار قال بلسانه تحت وطأة الإكراه لكن القلب كان مطمئنا بالإيمان، راح للنبي وحزين وباكي، قال ما وراءك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، العملية أجبتها. قال النبي كيف حال قلبك؟ قلبك أخباره؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد يعني لا شيء عليك. فنزل قول الله تعالى من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الآية يعني يا عمار انت ليك رخصة، انت مكره والمكره لا يحكم علينا، عنده مانع من موانع الحكم عليه، فأنت مرفوع عنك الاسم لأنك كنت تحت وطأة الإكراه. تحت وطأة ايه؟ الإكراه. فالإكراه يعد من الموانع، والإكراه ينقسم قسمين، إما أن يكون مادي زي ما شفنا كده في حالة عمار تعذيب وتنكيل، وإما أن يكون إكراه معنوي ضغوط معينة شديدة جدا جدا دفعته لذلك. علشان كده كثيرا ما أقول لبعض الشباب يقول لك مثلا فلان انتحر، أقول لا تتعجل بالحكم عليه لأنك لا تعلم حاله، ربما تعرض بإكراه ما احنا لا نعلمه، فأمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. ما تقولش إنه كافر المنتحر ده كافر، ما أدراك يا عبد الله، هذا أمر جلل، اوعى تتسرع بالحكم إن لا أدري ما ظروفه، ربما يكون مريض نفسي، المرض النفسي ضغط عليه، ما أدرك ماذا يفعل، ألقى بنفسه من فوق. ويا ما ناس يا جماعة بيكون عندهم علل معينة، الشيخ عربي رجل بيشتغل هو بيعالج بالقرآن في ما يسمى بالجن الطيار، في طير ممكن حالة تلبس أو كذا الجن وتتعرض لإذاء شديد والجن نفسه يكون سبب في إلقائه من فوق عمارة أو من فوق كذا، وأنت لا تدري، تيجي تحكم عليه، انتبه، في حاجة اسمها الإكراه، فالإكراه قد يكون ماديا أو قد يكون معنويا، ضغوط نفسية، مرض نفسي، إن حتى الأطباء يقول لك نسأل الله السلامة مرض الاكتئاب، يعني مرض الاكتئاب من أشد أمراض الضغوط على النفس. واضح؟ قد يتعرض الإنسان لنكبات في حياته أو مشاكل متعددة مع ضعف إيمانه وعدم علمه وكذا وكذا، فانضغط النفس فممكن يصدر منه فعل الكفر أو قول الكفر إلى آخره. إذا الإكراه يعد من الموانع.
Die dritte Bedingung, die wir nennen, ist, dass man, bevor man ein Urteil des Kufr über eine Person spricht, dass man zuerst mal sich im Klaren ist, ob diese Person die Wahl dazu hatte oder nicht. Ob die Person die Wahl zu dieser Tat hatte oder nicht. Und der Beweis ist die Geschichte von Ammar ibn Yasir, radiallahu anhum, dass dieser mit seinen Eltern eine die ersten Folteropfer des Islam sozusagen waren. Als die Da'wah noch an ihrem Anfang war, wurden sie gefoltert und seine Eltern ebenfalls vor ihm getötet. So war Abu Jahl, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verfluchen, hatte seine Mutter Sumayya vor den Augen von Yasir und Ammar umgebracht. Und danach hat er seinen Vater umgebracht. Und dies alles vor den Augen von Ammar radiallahu anhu. Und dieser, man muss sich mal diese gewaltigen Zustand vorstellen, dass du gefoltert wirst und deine Mutter und dein Vater vor deinen Augen umgebracht werden. Und in diesem Zustand hat Ammar einen Zustand erreicht, in dem er nichts mehr aushalten konnte. Und so haben sie ihm gesagt, entweder erwähnst du Mohammed und die Religion des Islam mit Schlechtem und lobst unsere Götter oder wir bringen dich ebenfalls um. Und so hat er das vollzogen, was sie von ihm verlangt hatten, sodass er ihre Götter gelobt hat. So ging Ammar radiallahu anhu zurück zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem sehr traurigen Zustand, bei dem er ebenfalls geweint hat. Und so hat ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, O Ammar, was ist mit dir los? Und so hat er ihm erzählt, ich habe einen großen Fehler begangen und hat ihm die komplette Geschichte erzählt. Und so hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Gegenfrage gestellt, indem er ihn gefragt hat, was war mit deinem Herz in diesem Moment? Und so hat er ihm gesagt, das war voll gefüllt mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat er ihm gesagt, dass dies kein Problem ist. Wenn es wieder vorkommen sollte, sollte er wieder gleich handeln. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, sollte man immer vorsichtig sein, bevor man ein Urteil über eine Person spricht, dass man sich zuerst mal im Klaren sein sollte, ob diese Person die Wahl zu dieser Tat gehabt hatte oder nicht. Ebenfalls bei Personen, was wir heutzutage leider sehr oft sehen, die sich suizidgefährdet, die sich selbst umbringen, die den Selbstmord vollziehen. Ebenfalls sollte man über diese Person kein Urteil sprechen, um zu sagen, er ist jetzt im Höllenfeuer oder ähnliches, weil man nicht weiß, ob diese Person die Wahl gehabt hatte oder nicht. Und dies lässt sich unterteilen, einmal hier wie bei Ammar radiallahu anhu, der die Tat vollzogen hat, weil er keine andere Wahl hatte, oder Personen, die geistig und psychisch vielleicht so labil und krank sind, dass sie aufgrund dessen sich selbst umbringen oder ähnliches durch Depression oder andere Krankheiten. Deswegen sollte man nie vorzeitig ein Urteil über eine Person sprechen, bevor man nicht auch gewusst hat, ob die Person die Wahl zu dieser Tat hatte oder nicht.
الشرط الرابع الفهم والوضوح يقابله الشبهة. لو الإنسان عنده شبهة لابد قبل الحكم عليه أن نزيل هذه الشبهة بالدليل الواضح. لازم يكون فيه فهم واضح. لكن واحد متأول لا يمكن أن نحكم على الشخص المتأول إلا بعد إزالة الشبهة. يبقى وجود الشبهة لا مانع. عشان كده العلماء قالوا من كان عنده شبهة الدليل لا يبدع ولا يفسق. لازم تزيل الشبهة أولا. ولذلك بعض التابعين كان عنده شبهة في آية من الآيات بسببها استحل الخمر، شرب الخمر. في سورة الأنعام تقريبا الآية فيما معناها ليس على الذين آمنوا حرج فيما طعموا إذا ما آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. معنى الآية كده. فالجماعة دول تأولوا، الحمد لله احنا مؤمنين عندنا تقوى، إذا ما عندناش حرج خلاص هنشرب الخمر ما دام عندنا الإيمان وعندنا التقوى. فتأولوا شرب الخمر بالآية خلاص كده. فدول لقلة بضاعتهم في العلم تأولوا آية معينة ماشي كده. فلا يمكن أن نحكم يقول لك هو خلاص التحلل المحرم، لا ده متأول، فلازم نزيل عنه الشبهة ونبين له أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عليكم. دي الآية التي أغلقت باب الخمر وبيان حكمه أنها هو التحريم. أما الآية اللي أنتم إذا استدللت بها دي قبل إيه؟ التحريم، يعني اللي كان شرب ماشي كده في قبل تحريم الآيات تحريم الخمر، هذا ليس عليه حرج، إنك لسه الأمر غير محرم ما دام عنده إيمان وتقوى لا حرج. لكن عندنا آية ختمت الباب وأغلقت ماشي كده، فلازم نزيل عنه ايه؟ يا ما ناس متأولين يتأول نصا معينا او آية معينة ماشي كده. التأول خاطئ نعم، الفعل خاطئ او القول خاطئ، لكن الشخص نفسه ما اقدرش ابدعه، ما اقدرش اكفره، ما اقدرش اتهمه بالشركة او كذا الا بعد إزالة الشبهة. واضح؟ فده امر مهم جدا. نعم.
Ebenfalls zur vierten Bedingung zu kommen, sollte man wissen, ob diese Person, die diese Tat vollzieht, yani bei klarem Verständnis ist bezüglich der Verse Allah subhanahu wa ta'ala, oder ob diese Person eine Shubha hat, yani eine sogenannte Zweifelsangelegenheit hat, yani ein Vers oder ein Hadith, wo es einen Zweifel darüber gibt, wo er keinen klaren Verstand über diese Sache hat, so dass er durcheinander gekommen ist und er nicht mehr das Klare vom Falschen unterscheiden kann. Und hier gibt es eine Erzählung von einem Tabi'i, der eine Shubha hatte bezüglich eines Verses, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den Alkohol angesprochen hat. Und dieser Vers war gekommen, bevor das komplette Verbot vom Alkohol gekommen ist. Und wie gesagt, zu diesem Vers, diese Person hat diese Shubha bekommen und hat ja den Vers so gedeutet, wie er dachte, dass es richtig wäre. Und in dem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, yani für diejenigen, die glauben, und gottesfürchtig sind und glauben und gottesfürchtig sind, für die spielt es sinngemäß keine Rolle für das, was sie von Essen oder Trinken zu sich nehmen. Und dieser Vers war gekommen, bevor das Verbot vom Alkohol gekommen ist. Nachdem er diesen Vers gelesen hat, hat sich Jani gedacht, okay, wir haben Glaube, wir haben Gottesfurcht und hat angefangen, den Alkohol zu trinken. Diese Person hat dies nicht gemacht aus Trotz, weil er erheblich ist gegen Allah und seinen Gesandten, sondern einfach nur, weil er eine sogenannte Shubha hat. Yani er hat einen Vers, den er nicht klar verstanden hat und den er so gedeutet hat, wie er dachte, dass es richtig wäre. Deswegen sehen wir heutzutage auch viele Personen, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala so deuten nach ihrem Verstand. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, zurückzukehren und zu sehen, was die Gelehrten zu den Versen sagen. Das heißt, vierte Bedingung, liebe Geschwister, ist, dass man bei klarem Verstand ist und keine Shubha in irgendwelchen religiösen Angelegenheiten hat.
هذه الشروط وتلك الموانع وده بيان لخطورة الحكم على الناس عند أهل السنة. أهل السنة في قضية الحكم على المعين يعدون من أخطر المسائل، ولا يتهاون فيها إلا جاهل، لا يتهاون فيها إلا جاهل. عشان كده مثل هذه الأمور تترك لأهل الحل والعقد من العلماء الثقات من الراسخين في العلم، مش لحدثاء الأسنان. أنت لو نظرت في واقع المسلمين الآن يعني تجد عجبا في هذا الباب. إنسان مثلا أخطأ أو زل في مسألة، على طول الأحكام جاهزة من شباب صغير السن قليل العلم، تقوده العاطفة أو التقديس لبعض المشايخ، سمع الشيخ مثلا جرح يروح صاحبنا على طول يتبع بدون هوية بدون علم. نقول هذا أمر دلل. أولا القرآن علمنا أن الإنسان ينبغي أن يكون عدلا فالرضا في الغضب. ربما أنت تكون مثلا بتبغض شخص معين، إياك أن يحملك بغضك له على الظلم. قال الله تعالى ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن يعني البغض، أنت بتكره جماعة معينين لو أخطأوا اوعى تظلمهم. الخطأ شيء والحكم على الناس شيء آخر. واضح؟ المشكلة الخطيرة فين مع إن للأسف في واقع اختلطت فيه المفاهيم، البعض بيبدأ يتمسك بأقوال بعض السلف الشدة على المخالف. نعم يا أخي والله منهج أهل السنة الشدة على المخالف، لكن كيف تكون الشدة على المخالف؟ أحكام شرعية، ماشي كده؟ لازم نطبق الشروط والموانع. نصوب الخطأ، نعم ده واجب شرعي، إذا أخطأ إنسان أو زل لابد أن نبين خطأه بالدليل، لكن هو كشخص ما أقدرش أحكم عليه، لازم أعدل، ما أقدرش أحكم عليه قبل إقامة حجة، قبل بيان، قبل توافر شروط وانتفاء موانع، ماشي كده؟ قبل أن أحكم. فالمشكلة بقى الخطيرة جدا إن الأمور بقت عند الكثيرين للأسف إيه؟ يقول لك مثلا السلف كانوا يشتدون على المخالف، نعم، لكن أنت أخذت أقوالهم في المخالف ولم تتبين صنيعهم مع المخالف قبل أن يقولوا فيه ما قالوا، هل لم ينصحوا له؟ هل لم يقيموا عليه حجة؟ هل لم يبينوا له الصواب بالأدلة ولا حكموا عليه على طول؟ دي قضية خطيرة جدا. أنا ممكن مثلا معانا الأخ عربي هم طالب علم عندنا مثلا أخطأ في بعض الأمور، أنت سمعت الشيخ سيد قال عربي مبتدع مثلا، خلاص كده، وجديت شديد عليه جدا، فرحت خدت قول الشيخ وحكمت أنت على إيه؟ على عربي. أقول لك هل الشيخ قال فيه الكلام ده بعد أن نصح له وبين له الحق ولا قال كده وخلاص؟ انت ما تزيش، طيب ما تزيش، ما تزيش انت تحكم. ده لازم الشيخ اكيد قعد مع عربي قال له ده صح وده خطا والدليل كذا وانت مخطئ وانت كذا، عربي الاصابع، عربي ما سمعش الكلام رغم الحجه الواضحه، فعندها الشيخ قال فيه الكلام ده. اذا قال امتى؟ بعد نصيحه وبعد اقامه حجه. فالمشكله بقى بناخد احنا القول وبدون إقامة حجة على الناس نروح حاكمين على إيه؟ على الناس. ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا اللي بيقع فيها البعض وللأسف. نقول إخوتي إن التكفير والتفتيت والتبديع أحكام شرعية ولا تكون إلا بدليل شرعي، لا تخضع لعواطف الناس ولا تخضع لأهواء الناس أبدا، وليس فيها تقليد لعالم أو شيخ أو كذا ونسقة الناس. ودي مشكلة خطيرة جدا، ممكن يكون الشيخ ده غضوب أو بيبغض كذا أو ما عندوش عدل مع المخالف، ماشي كده، وراح اتهمه، يقول لك لا انتبه الله يرضى عليك دي أحكام شرعية. فتبين تبين تبين. ده شوف يا جماعة كلكم حافظين حديث أسامة بن زيد من كان في معركة من المعارك وعلى مشركا بسيفه، فقال المشرك لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسامة قتله. الكلام ده وصل للنبي، غضب النبي غضبا شديدا وقال أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ وقررها ثلاثا، قال يا رسول ما قالها إلا خوفا من السيف. قال له النبي هل شققت عن صدره؟ ما أدراك كيف حكمت عليه إن هو قالها تقية أو خوفا من السيف، هل لا شققت عن صدره؟ قال أسامة فتمنيت أن لا أكون قد دخلت الإسلام إلا ذلك اليوم، من شدة الترهيب في هذا البلد. فالمشكلة الخطيرة يا جماعة إن بعض أهل العلم للأسف نشأوا جيلا من الشباب على الجرأة وعدم الورع في هذا الباب، فتجد شباب صغير جدا يسكتون العلماء ويسكتون الدعاء ويجرحون ويفسقون، لغاية لما تيجي تنظر في الأمة الآن فين العلماء؟ فين الدعاء؟ ما فيش خلاص عند هؤلاء، ما فيش غير أشخاص بعينين واحد ولا اثنين هم غير العلماء، وكأن مشايخهم لا يخطئون، هم رسل وأنبياء معصومون. نقول يا قوم العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، فالبشر يصيب ويخطئ، فاتقوا الله في أحكامكم على الناس إن أردتم السلامة في دينكم ودنياكم. نعم.
Deswegen, liebe Geschwister im Islam, nachdem wir diese vier Bedingungen genannt haben, ist es ganz, ganz wichtig, diese Bedingungen auswendig zu lernen und das nötige Wissen dazu zu haben. Denn traurigerweise sind wir heute in einer Zeit angekommen, in der junge Personen ohne jegliches Wissen und ohne jegliche Erfahrung im Islam, dass sie so handeln und den Takfir sprechen und der ist ein Kafir und der ist ein Mushrik und der ist ein Mubtadi und so weiter und so fort, obwohl er noch ganz frisch in der Religion hat, ist, kein nötiges Wissen und nichts hat und nur aus Emotionen heraus so handelt. Und dann sieht man, und das sieht man heutzutage wirklich sehr oft, wie sie die Aussagen der Salaf nehmen und sagen, das hat der und der gesagt und hast du nicht gesehen, wie streng und wie hart die Salaf mit den Leuten des Schirk und so weiter umgegangen sind und hast du nicht gesehen und hast du nicht gemacht und jetzt nehmen bloß ihre Aussagen und geben dies als Beweis für ihr Urteil. Man sollte wissen, dass die Salaf wirklich so gewesen sind. Die Salaf sind hart mit denen umgegangen, die solche und solche Taten vollzogen haben. Das ist keine falsche Sache, jedoch sollte man wissen, dass, oder man sollte dieser Person sagen, dass sie die Aussagen der Salaf genommen haben, aber nicht das Handeln der Salaf genommen haben. Denn woher willst du wissen, dass sie nicht vorher mit ihnen geredet haben und ihnen Ratschläge gegeben haben und versucht haben, ihnen das klare Verständnis mitzugeben, und versucht haben, sie zu belehren und so weiter und so fort. Und dann erst haben sie diese und diese Aussage getroffen. Jedoch heutzutage sehen wir, wie die Jugendlichen bloß diese Aussagen der Salaf nehmen und sagen, dieser Gelehrte ist ein Mubtadi und dieser Gelehrte ist ein Mushrik und heute gibt es keine Gelehrten mehr und es gibt nur noch die, die im Gefängnis sind und so weiter und so fort. Und man hat überhaupt gar kein nötiges Wissen darüber und man handelt nicht so, wie die Salaf eigentlich gehandelt haben. Dieser Person sollte man sagen, dass sie nicht nur die Aussage von denen nehmen sollte, sondern ebenfalls auch die Art und Weise, wie sie mit solchen Menschen umgegangen sind. Wie sie mit solchen Menschen umgegangen sind, weil niemand von uns, liebe Geschwister, kennt das Innere der Herzen oder weiß, was diese Tat oder weiß, was diese Person bei dieser Tat gefühlt hat oder gespürt hat oder ähnliches. Niemand von uns kennt diese Sache. Und es gibt eine sehr, sehr gewaltige Geschichte, Usama ibn Zaid, radiallahu anhu, dieser war bei einer Schlacht gewesen. Und nachdem er, ihr wisst es, wie eine Schlacht zugeht, und er war kurz davor, einen Gegner umzubringen mit seinem Schwert. Und so hat dieser Gegner gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Kurz bevor die zwei aufeinander trafen, oder als sie aufeinander trafen, hat er die Shahada gesprochen. Und trotzdem hat ihn Usama radiallahu anhu umgebracht, hat ihn trotzdem geköpft. Dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, O Usama, hast du ihn wirklich umgebracht, nachdem er die Shahada gesprochen hat? O Usama, hast du ihn wirklich umgebracht, nachdem er die Shahada gesprochen hat? O Usama, hast du ihn wirklich umgebracht, nachdem er die Shahada gesprochen hat? So hat ihm Usama geantwortet, O Gesandter Allahs, er hat es nicht gesagt, weil er den Glaube hatte, sondern einfach nur, weil er Angst vor dem Schwert hatte. Und da hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinngemäß gesagt, weißt du das, was sich in seiner Brust verborgen hat? Hast du Wissen darüber, was er wirklich gefühlt hat, ob es aus Glaube heraus geschehen ist oder lediglich aus Angst? Und so hat Usama gesagt, seit diesem Tag habe ich mir gewünscht, dass ich noch nicht im Islam gewesen bin, erst ab diesem Tag, weil er diese Tat vollzogen hat, die er im Nachhinein so sehr bereute. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte diese Personen warnen, dass man denen sagen sollte, dass man zuerst mal den Zustand einer Person kennen sollte, ohne grundlos den Takfir zu sprechen. Und viele Gelehrte heutzutage haben traurigerweise eine Generation zusammengeformt, die es nur noch kennt, über die Gelehrten schlecht zu reden. Du wirst ihn vielleicht fragen, gibt es vertrauenswürdige Gelehrten auf dieser Welt? Und er wird dir sagen, es gibt 2, 3, maximal 4 Stück, denen man vertrauen kann. Als würde es sonst überhaupt keine Gelehrten und keine Prediger geben. Warum? Weil sie dieses falsche Verständnis mitbekommen haben, das ist ein Mubtadi und das ist ein Mushrik und der ist so und der ist so und es sind nur noch 2, 3 Stück und die stellt er gleich mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieser frei ist von jeglichen Fehlern, dass jeder Fehler macht, außer seinen Sheikh XY, der macht hier überhaupt keine Fehler und der ist auf dem richtigen Weg. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, eine Botschaft an jeden und vor allem die Jugendlichen dieser Gesellschaft, man sollte Acht darauf geben, über wen man was spricht, ohne das nötige Wissen darüber zu haben, weil vielleicht tust du mit deiner Aussage einen großen Fehler vollziehen, wobei du dir dessen gar nicht bewusst bist und nicht nur die Aussagen der Salaf und der rechtschaffenden Menschen nehmen, sondern auch ihre Art und Weise, wie sie gehandelt haben mit solchen Personen.
طبعا ما تنبيه على مسألة مهمة جدا، ليس معنى هذا التحذير من الحكم على الناس ألا نصوب أخطاء الناس. ينبغي على كل مسلم أن يصوب خطأ المخطئ بالدليل، فتصويب الخطأ شيء ذكرنا خير، والحكم على المخطئ شيء آخر، لازم نفرق بين هذا وذاك. يعني إذا أخطأ عالم أو أخطأ داعية في ملأ ووصل هذا الخطأ للناس، ينبغي على أهل العلم أن يصوبوا هذا الخطأ بالدليل علانية، أخطأ فلان في هذه المسألة والصواب كذا وكذا وكذا، ونبين الحق بدليله، ولكن أن نحكم على الشخص هذا أمر آخر. إذا نحن نحذر من الأحكام على المعين قبل إقامة حجة، أما تصويب الخطأ وهذه الشرع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. شيخنا له منزلة له قدر له كذا، لكن أخطأ في المسألة دي، الصواب كذا والدليل كذا. فهذا ينبغي أن ينضبط عند طالب العلم، يعني أن نصوب الأخطاء هذا واجب شرعي، ونبين الصواب للناس هذا واجب شرعي، لكن أنا أتكلم على مسألة الحكم على المخطئ، الحكم على المخالف. لا تحكم إلا بدليل قاطع، لا تحكم إلا بعد إقامة حجة، لا تحكم إلا بعد توافر شروط وانتفاء موانع، هذه أحكام شرعية، ماشي كده. ولذلك تجد كل من يعملون في هذا الحق قل أن يسلموا من غيبة ونميمة، شغل الشاغل تصيد الأخطاء، شغل الشاغل البحث عن ذلة، شغل الشاغل الغيبة والنميمة والطعن والتجريح، والله لو شغل نفسه بذكر الله كان أولى له، لو شغل نفسه بعد سيئات نفسه نضمن له أن لا تقل الحسنات، ولكنها الشهوات، نسأل الله السلام. في فطر كده فطرت على تصيد الأخطاء للناس وتتبع الذلات، قاعد للعلماء والدعاء في المرصاد يبحث له ويفتش، مش بس كده، وتجده مثلا يبدأ يبحث العالم عن أمور قديمة جدا ممكن كان في شبابه كان له بعض الأخطاء قبل أن يخضرم في العلم ويوثق عنده، فكان له زلات معينة يجمعها له كلها، شوف كان بيقول إيه، ويبدأ يعدد له بقى. وفي ناس بيقلب كتب في ده، والله العظيم ما عنده هم إلا يجمع لك، ده في من سنة كذا كان له خطأ في اللغة في درس، نصب الفاعل ورفع المفعول، ايه تكسر، فأعيد لك بقى، مش عارف بدل ما يقول روح الروح، وفرق بين الروح والروح، يا اخي ممكن تكون زلة لسان، ممكن يكون خطأ ما غير مقصود، اتق الله. فيبدأ يبحث عن ايه اللفظة، ليه؟ انه في عنده شيء في الناس. يا جماعة والله ما كان هذا منهج النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، كلكم يقرأ القرآن ويقرأ سيرة النبي، ذكرناكم برحلة النبي للطائف، كم آذوا النبي وسبوا النبي وضربوا النبي بالأحجار وأدموا قدمي النبي، لما نزل ملك الجبال يقول له أمرني أن أطبق عليه، أن أطبق عليه الأخشبين الجبلين يعني، ونتخلص منهم، ودول كفار، خلي بالك كفار، أدي واحد سبوا النبي وضربوا النبي وطردوا النبي وأدنوا قدمي النبي، النبي قال إيه؟ قتلهم موتهم تخلص منهم؟ قال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيء، أو من يعبد الله لا يشرك به شيء. تعامل النبي مع الكفار، مش تعامل المسلم مع العالم مع الدعاء، نسقطهم ونفسقهم ونبدعهم، يا رب سلم. طب حالهم مع الكفار ايه؟ نعام مع الكفار، ماشي كده؟
نعم مع غير يا رب سلم، يبقى حرب على أهل الإسلام من العلماء والدعاء وإسقاطهم وذبحهم ومع غير المسلمين. ما شاء الله حمل وليا، نسأل الله السلام. ليس هذا منهاج النبوة. اليهودي لما مر على النبي قال له السلام عليك يا محمد، النبي قال له عليكم. يهودي وبيدعو عن النبي الهلاك. عائشة قالت وعليك السلام ولعنة الله يا عدو الله، النبي قال لا ايه يا عائشة، ان الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نودع من شيء الا شانه. قالت يا رسول الله وما سمعت؟ قال سمعت وقلت عليكم يا عائشة دعاؤنا يستجاب فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا، او كما قال النبي مع يهودي مش مع عالم او داعية خدم الدعوة ولباء في الدين وعلم الناس الخير. نتكلم عن العلماء المعتبرين والدعاة المخلصين اللي أسقطوهم وجعلوهم فرائس لشرورهم وأحقادهم الدفينة، نسأل الله السلامة. هذا أمر خطير، فنفرق بين تصويب الخطأ وبين الحكم على المخطئ، وخاصة إن كان من أهل السنة من أهل الحق اللي هم باع في خدمة الدين وخدمة المسلمين. علينا أن نكون معهم عادلين في الحكم، نحفظ قدرهم ونصوب الخطأ إن وجد وننصح لهم بأدب النصح. نعم.
Nachdem wir die Bedingungen genannt haben, die wir Geschwister im Islam und den Zustand der Jugendlichen in der heutigen Zeit genannt haben, bedeutet dies aber nicht, dass wir die Fehler verschiedener Menschen oder Fehler der Gelehrten oder der Prediger versuchen zu vertuschen. Vielmehr sollte man immer wieder die Wahrheit vertreten, egal was ist, sollte man immer wieder die Wahrheit vertreten. Selbst wenn ein Gelehrter oder was, dass man sagen sollte, das und das ist die Wahrheit und das ist das Falsche. Jedoch sollte dies mit einem gewissen Benehmen sein. Nicht, dass man sagt, er ist ein Kafir oder ein Muschrik und so weiter und so fort, nur um die Wahrheit zu vertreten. Also, liebe Geschwister, es ist ganz, ganz wichtig, dass trotzdem, nachdem wir diese Bedingungen und so weiter genannt haben, dass man trotzdem zur Wahrheit steht. Dass wir nicht versuchen, verschiedene Fehler zu vertuschen oder ähnliches. Denn die Liebe zur Wahrheit sollte uns höher stehen als die Liebe zu irgendeinem Gelehrten. Die Liebe zur Wahrheit sollte immer in erster Priorität, an erster Stelle stehen, bevor die Liebe zu irgendeinem Gelehrten kommt. Also, liebe Geschwister, trotzdem, nachdem wir diese Bedingungen genannt haben, müssen wir trotzdem die Wahrheit vertreten. Denn das Gute gebieten und das Schlechte verbieten ist uns eine Pflicht gemacht worden, ist uns zu einer Pflicht gemacht worden. Aber die Personen, die wir meinen, sind die Personen, nachdem sie einen kleinen Fehler bei einem Gelehrten oder ähnliches gesehen haben, dass sie den Kuffer über ihn sprechen und über ihn lästern, wie der Sheikh erwähnte, oft sieht man, dass genau diese Personen es sind, die in das Lästern und in die schlechten Eigenschaften und die schlechten Taten fallen. Und sein ganzes Leben ist er damit beschäftigt, den Fehler von Person XY zu suchen, und er schaut sogar in seinen Büchern von früher. Damals hat er einen Grammatikfehler gemacht im Buch 1900 und schlag mich tot, da hat er Subjekt und Objekt vielleicht vertauscht in dem Satz. Guck mal, was er für einen großen Fehler gemacht hat. Deswegen, liebe Geschwister, diese Personen, die sich oft mit solchen Angelegenheiten beschäftigen, sind genau jene, die selbst zu kurz kommen, was die Anbetung angeht, und sie fallen in das Lästern und so weiter und so fort. Denn hätte sich diese Person damit beschäftigt, Allahs so Wohlgefallen zu erreichen und Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, wäre wahrlich erfolgreicher gewesen. Und liebe Geschwister, bei Allah, so war auch nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder von euch kennt die Geschichte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Stadt At-Taif gereist ist, um die Menschen zum Islam aufzurufen. Nachdem sie ihn vertrieben haben, bespuckt, verflucht haben, mit Steinen beschmissen haben und so weiter und so fort. Ihr kennt alle die Geschichte. Kam der Engel der Berge von Allah subhanahu wa ta'ala gesandt und hat ihm gesagt, O Gesandter Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hat dies mitbekommen. Soll, wenn du mich damit beauftragst, dass ich die Berge über sie kommen lasse, so werde ich wahrlich dir gehorchen. Und man sollte wissen, dass dies Kuffar waren, die das mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vollzogen haben. Denn es waren nicht irgendwelche Gelehrte gewesen oder irgendwelche Prediger gewesen oder irgendwelche Gläubige gewesen. Es waren Kuffar gewesen, die den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala verweigerten. Und trotzdem war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so barmherzig und hat ihm geantwortet, lass sie, auf dass eine Nachkommenschaft von ihnen entsteht, die Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten und ihm nichts zur Seite stellen. Deswegen, liebe Geschwister, hier sieht man, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was unser Vorbild sein sollte, wie er mit den Kuffar umgegangen ist. und wie heutzutage Muslime mit großen Gelehrten, ja, mit Bergen von Gelehrten umgehen, indem er ihn wie als kleines Kind darstellt und sagt, dieser Gelehrte, der ist falsch und dieser Gelehrte hat diese Aussage getroffen und den hier kannst du in die Tonne klopfen, der hat eh nichts drauf und so weiter und so fort, sollte man versuchen, sich das richtige Benehmen anzueignen. Ebenfalls die Geschichte, als der Jude am Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeigegangen ist und hat ihm gesagt, Assalamu alaikum, yani der Untergrund und der Tod soll dir gewünscht sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, wa alaikum, wa alaikum. Und so kam Aisha radiallahu anha zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ebenfalls dem Juden hinterhergerufen, Assalamu alaikum, yani hat ihm gesagt, yani das soll mit dir und deiner Anhängerschaft sein, o du Sohn einer Ungläubigen. Okay, o du Sohn einer Ungläubigen. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr eine Lehrstunde gegeben und hat ihr gesagt, o Aisha, lass ihn doch sagen, was er möchte. Unsere Dua für ihn wird erhört und seine Dua an uns wird nicht erhört. Und so hat sie ihm gesagt, o Gesandter Allah, hast du gehört, was er gesagt hat? Und er hat gesagt, ich habe es gehört. Er hat gesagt, Assalamu alaikum. Und ich habe gesagt, wa alaikum. Unsere Dua wird erhört und ihre Dua wird nicht erhört. Hier sehen wir, liebe Geschwister, eine Lehrstunde, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Juden oder mit Christen oder jedenfalls mit Nicht-Muslimen umgegangen ist und wie die heutigen Muslime mit ihren Vorbildern, yani mit ihren Gelehrten und mit ihren Predigern umgehen, indem sie yani, sie komplett auf den Boden treten und sagen, der ist so und der ist so und der ist so, ohne dass sie selbst irgendein Wissen haben und dass sie nicht mal 1% von dem geleistet haben, was vielleicht dieser Gelehrte bis jetzt in seinem Leben erreicht hat. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Bedingungen zu kennen und die richtige Art und Weise, wie man mit solchen Menschen umzugehen hat.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الشرك قسمه العلماء عدة تقسيمات، منهم من قسمه إلى شرك جلي وشرك خفي، ومنهم من قسمه إلى شرك أكبر وشرك أصغر، وهذه كلها تقسيمات واردة عند العلماء. لو قلنا على تقسيم شرك جلي وشرك خفي، فيكون في الشرك الخفي ما هو أكبر مخرج عن الملة وما هو أصغر، ماشي كده. الخفي الأكبر كشرك المنافقين، هم أظهروا الإسلام ظاهرا لكن أخفوا الكفر بالله، عشان كده سميه خفي خلاص كده. ويكون منه برضو الأصغر زي يسير الرياء، يسير الرياء عنده يعني بيصرف بعض أعماله رياء وسمعة للناس خلاص كده، فده يكون أصغر. وهكذا كذلك الجلي، منه الأكبر ومنه الأصغر، منه الأكبر ومنه الأصغر. الأكبر زي مثلا الذبح لغير الله أو النذر لغير الله خلاص، أو دعاء غير الله من الأموات والغائبين إلى آخره، ماشي كده. الأصغر زي مثلا الحلف بغير الله، تعليق التمائم إلى آخره. فاللي يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. الشرك الأكبر المخرج عن الملة من على الإطلاق أهو، خلاف المعين هنطبق على القواعد الماضية في الشروط والموانع، ماشي، بننبه. استدل بعد كده الشيخ بدليل على هذه المسألة في قول الله تعالى، ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو، الدعاء كما ذكرنا ونذكر ينقسم قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة زي ما قلت الصلاة دعاء، عبادة الذبح دعاء، عبادة النذر إلى آخره، فده بنسميه دعاء العبادة أي العبادة. طيب النوع الثاني دعاء مسألة، ان انت تسأل ربك، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب كذا، ده اسمه دعاء المسألة خلاص كده، وورد في القرآن بالنواعي. طب اذا ورد في نص ذكر الدعاء ولا توجد قرينة تبين احد المعنيين، هل المقصود به دعاء العبادة ولا دعاء المسألة، ما فيش قرينة، فيحمل على المعنيين جميعا، يبقى يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة كهذه الآية، ومن يدعو مع الله إلها آخر، يشمل نوعي إيه؟ الدعاء، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. يروح مثلا عند الضريح، يا سيدي فلان فرش كربي، ماشي كده، هو دعاء مسألة، ها؟ يبقى ده شرك خلاص كده. يا سيدي فلان اشفي لي الواد، يبقى ده شرك. أو دعاء عبادة، يطوف حوالين الضريح، ما هو الطواف عبادة صح كده، يطوف ويتمسح بالله،
ماشي كده الى اخره، واللي بياخد البركه خلاص يتمسح بالعتبات ويقبل مش عارف ايه راس ايده فلان الى اخره. ماشي طبعا من الاموات، انما تكبير راس العالم او كذا او الوالد لا، يعني ما هوش من الشرك. اسمك اه عداس قبل راس النبي وقبل يد النبي وقدم قبل قدم النبي ماشي كده خلاص. يقول لك يا الشيخ قال لك تكبير الراس لان الراس الاموات لوحه الذكر، كان تعرف الابريحه يروح عامل لك مقام كده لك راس الشيخ مغطيه بالاخضر كده ماشي كده، لا هذا لا يجوز. ماشي يا جماعه فانتبهوا لهذا. فاذا الدعاء قسمان، دعاء مساله دعاء عباده، واذا صرف الغير فهو شرك خلاص ادي واحد. واستدل الشيخ بالايه، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الدعاء مخ العباده. طبعا هذا الحديث ضعيف كما قال اهل الحديث ان هذا الحديث ضعيف. طبعا الدعاء مخ العباده معناه اي لبها وجوهرها، والصحيح الدعاء هو العباده مش الدعاء مخ العباده. بل الحديث الصحيح هو حديث النعمان قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده. خلاص يبقى الدعاء مخ العباده فيه ضعف، انما الصحيح الدعاء هو العباده. اذا بين لنا المصنف رحمه الله تعالى ان من صرف اي نوع من انواع العباده لغير الله فهو مشرك كافر، طبعا الشرك الاكبر الكفر الاكبر دعا الاطلاق. اما كما قلت واؤكد على هذه المساله المعين سين بعينه الذي صدر منه الكفر او الشرك لا نتعجل بالحكم عليه الا بعد توافر شروط وانتفاء او انتفاء موانع واقامه حجه، وده يكون لاهل الحل والعقد من العلماء من طلاب العلم الاستثبات اللي عندهم الدليل والبين الواضح، مش لمعظم الناس من العوام نسال الله السلامه. بعد كده هنشوف بقى المصنف ان شاء الله في الدرس القادم هيبدا بقى العبادات التي ذكرها، هيذكر ادله كل نوع من انواع العباده في الكتاب او السنه. فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر البقاء وكان لقاء نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Zurückzukommen, was der Autor hier sagt, indem er diesen Vers nennt, in Surat al-Mu'minun, Vers 117, indem er sagt, und bei dem Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn, gewiss den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. So, wir haben erwähnt, der Sheikh hat kurz erwähnt, zu Schirk, dass sich das unterteilen lässt, einmal in Jali oder Khafi, oder ebenfalls in Klein oder Groß. Zum kleinen Schirk gehört zum Beispiel Riya, die sogenannte Augendienerei, dass man mit seiner Tat jemand anders noch, yani, dass man von den Menschen gesehen und gelobt werden möchte. Zu dem großen Schirk zum Beispiel fällt das Schlachten für jemand anderes oder die Dua zu irgendeiner anderen Person. Also kann man abschließend festhalten, jede Ibadah, die zu jemand anderem gemacht wird, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala, fällt in den sogenannten Schirk. Und der Autor, den Vers, den er hier erwähnt hat, وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, und diese Anruf ist yani diese Dua gemeint, und wie wir schon mehrmals erwähnt haben, diese Dua lässt sich unterteilen in einmal Ibadah und einmal Dua Mas'ala. Dua Ibadah wäre zum Beispiel jemand anderes, Dua Ibadah wäre zum Beispiel das Gebet, das Schlachten für Allah subhanahu wa ta'ala, und Dua Mas'ala ist zum Beispiel das ganz normale Bittgebet, so wie wir es kennen, dass wir von Allah subhanahu wa ta'ala etwas bitten. Wenn nun in einem Hadith oder in einem Vers diese Dua genannt wird, ohne dass es eine Ausnahmeregelung gibt oder ohne eine genaue Benennung zu erwähnen, ob hier Dua Ibadah oder Dua Mas'ala genannt wird, so sind beide damit gemeint. Wenn in einem Vers oder in einem Hadith das Wort Dua vorkommt, ohne genaue Benennung, ist es Dua Ibadah oder Dua Mas'ala, so fällt Dua Ibadah und Dua Mas'ala darunter. Das heißt, es sind dann beide gemeint, wie in diesem Vers, wo man yad'u ma Allah ilahan akhar, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, wie erwähnt, damit ist Ibadah und Mas'ala gemeint. Der Autor erwähnt noch einen Hadith, in dem er sagt, das Bittgebet ist der Kern der Anbetung. Und wie schon vor zwei Wochen ungefähr erwähnt, haben wir gesagt, dass dieser Hadith ein schwacher Hadith ist. Vielmehr ist der authentische Hadith, der überliefert wird von Nu'man radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ad-Dua ist die Ibadah. Ad-Dua ist die Ibadah. Somit sind wir zum Ende gekommen, liebe Geschwister im Islam, nachdem wir diese wichtigen Bedingungen und Angelegenheiten erklärt und erläutert haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorgeschrieben hat, werden wir inshallah nächsten Sonntag wieder weitermachen mit dem, was der Autor macht. indem er hier die verschiedenen Art und Weise der Ibada richtig erwähnt und genauer benennt, so dass wir diese auch verstehen. Ihr sagt diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.